Willkommen zu einer neuen Folge von Agrarseins Wissen Kompakt, unseren Habeleferraum bei Gumpenstein Podcast. Gute Grassilage ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis von Fachwissen, Erfahrung und den richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin Andreas Steinwieder und mein heutiger Gast ist Ingenieur Reinhard Resch von der Habeleferraum bei Gumpenstein, einer der anerkanntesten Spezialisten für Futterkonservierung im deutschsprachigen Raum. Wir sprechen darüber, was Milchsäurebakterien wirklich leisten, wo ihre Grenzen liegen und worauf es in der Praxis ankommt, damit aus Gras hochwertiges Futter wird. Schön, dass Sie dabei sind und lieber Reinhard, herzlich willkommen im Podcast.
Freut mich sehr, dass wir wieder ein Thema behandeln, Andreas.
Reinhard, warum? Du beschäftigst dich seit Jahren mit der Futterkonservierung und gibst deine Ergebnisse auch an die Praxis weiter. Warum sind Grassilagen und deren Konservierung nach wie vor so ein wichtiges Thema?
Grassilagen sind in Österreich das bedeutendste Grobfuttermittel für unsere Wiederkäuer. Von der Seite her ist der Stellenwert dieser Konserve natürlich von großer Wichtigkeit für die Betriebe, für den wirtschaftlichen Erfolg.
Was macht aus deiner Sicht eine gute Grassilage aus?
Ja, das ist einerseits der hohe Futterwert, der hohe Verdaulichkeit des Futters, damit die Tiere entsprechend gute Futterverwertung anstellen können. Daneben ist natürlich den sensorische Wert der Silage von großer Relevanz.
Was verstehst du unter sensorisch?
Hohe Silagequalität haben, das ist sozusagen die Güte der Fermentation, der Vergärung. Die kann man bewerten. Und wenn man eine Silage praktisch konserviert hat und dann öffnet, braucht es auch eine Stabilität, damit das Futter nicht gleich verdirbt, wenn es an der Luft ist. Also eine aerobe Stabilität braucht man.
Okay, also es geht um Sensorik, das Riechen, die Struktur muss passen, die Tiere müssen es gerne fressen, sozusagen. Ja. Auch um die Farbe, also bei Proteinabbau verändert sich ja dann auch ganz massiv die Farbe einer Silage, wenn sie kippt. Das ist die Sensorik und das andere hast du auch gesprochen, sie muss dann auch stabil bleiben, wenn ich sie öffne.
Richtig.
Genau, okay. Trotzdem findet man jetzt in der Praxis immer wieder auch noch mangelhafte Silagen. Und was sind da aus deiner Sicht die größten Problembereiche?
In Österreich haben wir die Situation, dass wir gerne in dieser luftfreien Phase, wo das Futter durch die Folienabdeckung praktisch der Luft nicht ausgesetzt wird, dennoch gewisse Verderberscheinungen zeigt. Da spielen Clostridienbakterien eine wichtige Rolle. Wir erkennen das am Geruch, in dem das Futter nach Buttersäure so einen gewissen ranzigen, unangenehmen Geruch hat. Das ist ein Hinweis für diesen anaeroben Fehlgärungsprozess.
Das wollen wir nicht. Obwohl die Silage gut abgedeckt ist,
ja.
Weil darauf legen wir ja auch Wert, kann es zu Fehlgärungen kommen.
Genau.
Und das sind die Clostridien, die ich im Futter mit habe.
Ja,
oder?
Die sind dabei, das sind Clostridien, Sporen zum Teil, Dauerformen, die sehr robust sind, resistent sind für verschiedenste Umweltbedingungen. Die halten alles Mögliche aus, auch hohe Temperaturen. Und wenn die ihre Bedingungen für eine Vermehrung vorfinden, die brauchen genauso luftfreie Bedingungen wie die Milchsäurebakterien, dann sind das sozusagen Gärungsschädlinge, die wir nicht wollen.
Wie kommen Clostridien in die unvergorene Grassilage?
Durch Futterverschmutzung hauptsächlich. Also man kann sich gut vorstellen, in Erde oder auch in Wirtschaftsdüngerresten wie Gülle oder Stallmist, wenn der in das Futter bei der Ernte reinkommt, dieser unerwünschte Anteil, dann kommen auch diese Sporen, diese Clostridien hinein und können störend wirken bei der Vergärung.
Das heißt, dichter Pflanzenbestand, nicht zu tiefes Mähen, Wiesen abschleppen, damit die Maulwurfshäufen nicht vorhanden sind. Wenig Maulwürfe oder vor allem insbesondere Mäuse ja. im Pflanzenbestand. Dichte Pflanzenbestände, all das ist wichtig, damit die sozusagen Einstellung der Erntegeräte, damit ja. die nicht viel Dreck mit haben.
Ja, oder? Es gibt, klar, du hast es jetzt schon gesagt, einige Punkte im Management, die zählen zur guten fachlichen Praxis in der Bewirtschaftung von Pflanzenbeständen, damit man eben solche Kontaminationen, könnte man sagen, nicht hineinkriegen. Auch das Wirtschaftsdüngermanagement mit Gülleverdünnung, bodennahe streifenförmige Ausbringung, das sind alles Aspekte, die wichtig sind in der guten fachlichen Praxis, damit wir schon tolle Startbedingungen für gute Vergärungen haben.
Jetzt sehen wir im Grünland oder spüren auch den Klimawandel im Grünland. Mhm. Wie ist das in diesem Zusammenhang zu sehen?
Ja, mit Temperaturerhöhung muss man sich vorstellen, jedes Grad mehr an Temperatur, und wir sehen das ja in den Sommermonaten, die Zunahme an diesen Tropentagen mit mehr als 30 Grad Celsius, das macht schon etwas auch mit der Mikrobiologie. Grundsätzlich, wenn die Temperatur steigt, haben wir eine erhöhte Aktivität von Mikroorganismen zu erwarten.
Okay.
Das heißt, die Vorteile daraus können wir auch entnehmen. Die Gärung wird schneller ablaufen. Mhm. Gleichzeitig ist bei erhöhter Temperatur auch der Verderbprozess ein schnellerer.
Okay.
Also wir haben zwei Dinge zu beachten, die positive und die negative Seite. Mhm. Mhm. Wenn wir alle Bedingungen gut beherrschen, haben wir schnelle Gärung und einen schnellen Erfolg, haben dadurch weniger Nährstoffverluste. Haben wir allerdings schlechte Karten, schlechte Bedingungen, schlechte Faktoren, dann fällt uns das negativ zu Buche und wir haben mehr Verluste an Qualität und das zieht sich bis zu den Tieren durch.
Okay, jetzt ist es ja so, wir wollen ja eine Milchsäuregärung vorwiegend haben, wenn wir Grassilage bereiten und wir wollen nicht die Clostridien genau. haben, dass die, und es ist ja ein Kampf um die Ressourcen, oder?
So ist
es. Im Prinzip
geht es
um den Kohlenstoff, der fermentiert werden kann, abgebaut werden kann und daraus entstehen die Säuren. Und warum sind da die Milchsäurebakterien jetzt so wichtig?
Weil man könnte generell sagen, Milchsäurebakterien sehen wir als nützliche Bakterien. Mhm. Die haben ganz einfach die positive Eigenschaft, dass sie in ihrer Vermehrung sehr schnell diese leicht vergärbaren Zucker, Kohlenhydrate, du hast es ja gesagt, nutzen können, um Milchsäure als Stoffwechselprodukt zu erzeugen. Und das ist eine starke Säure. Mhm. Die senkt den pH-Wert effizient schnell ab, wenn sich die schnell vermehren können. Und dadurch werden Gärungsschädlinge an der Vermehrung gehemmt, wenn der pH-Wert relativ schnell absinkt.
Das heißt, im Prinzip die Milchsäurebakterien unterdrücken auch die unerwünschten Clostridien, oder?
So ist es, mhm. genau. Ab einem gewissen pH-Wert, wir sagen bei den Clostridien, alles unterhalb von 5,5, besser noch unter 5, mhm. sind eben schon hemmende Bedingungen vom pH-Wert her, dass sich die Clostridien dann nicht mehr gut vermehren oder gar nicht.
Wie schaut es mit Proteinabbau aus im Silierprozess?
Das ist eine relativ komplexe Sache durchaus, weil da sind viele chemische, enzymatische, aber auch mikrobiologische Bedingungen in Verbindung, wo Stickstoffverbindungen auch abgebaut werden. Ja? Das können wir zum Teil gar nicht aufhalten, also da gibt es unvermeidbare Verluste, die mhm. müssen wir leider in Kauf nehmen, das sind ein paar Prozent, aber dann gibt es auch vermeidbare Verluste und da wollen wir die Qualität der Aminosäuren so gut es geht auch durch eine Silierung erhalten.
Und auch dazu tragen die Milchsäurebakterien bei, ja. weil sie praktisch die Proteinabbauenden auch unterdrücken.
Genau, es gibt ja sehr schädliche Clostridien. Das sind sogenannte proteolytische Clostridien. Die holen sich die Energie für die Vermehrung hauptsächlich aus dem Protein heraus. Mhm. Die sind die ganz die Bösewichte, sage ich mal, weil die können auch Krankheiten hervorrufen. Wir kennen den Botulismus zum Beispiel, Clostridium botulinum, aus sozusagen verwesenden Prozessen von Tierkörpern. In der Körperhöhle drinnen laufen solche Vergiftungen ab und da entstehen diese Eiweißabbauprodukte. Haben wir das in der Silage drinnen, das kann vorkommen, dann riechen wir das sehr intensiv, dass das nach Fäulnis, nach Eiweißabbau, wie faule Eier zum Beispiel riecht. Mhm. Oder wenn so biogene Amine entstehen, dann riecht das wie ein schlechter Fischgeruch zum Beispiel.
Mhm. Also all das wollen wir nicht?
Nein, also sieht man, das sensorische Spektrum ist da schon relativ ausgeprägt. Und das riecht man natürlich auch als Praktiker, wenn das so abartig dann unangenehm zu riechen beginnt. Da hat es einfach Fehlgärungen sozusagen gegeben, die wir nicht wollen.
Jetzt reden wir ein bisschen über die Milchsäurebakterien. Mhm. Was zeichnet die Milchsäurebakterien aus? Und da gibt es ja sogenannte homofermentative und heterofermentative Milchsäurebakterien. Homo heißt, sie produzieren praktisch Milchsäure als Produkt und heterofermentativ nicht nur Milchsäure, sondern auch andere Säuren, oder?
Genau, und diese Eigenschaft der großen Bandbreite von Lactobacillen, das ist auch kürzlich erst neu geordnet worden, da ist es eine umfangreiche Gattungsfamilie sozusagen der Lactobacillen, die in der Lage sind, Milchsäure zu produzieren. Und diese Homofermenter, die sind sehr effizient, brauchen relativ wenig Energie für ihre Vermehrung.
Wenig Zucker in dem Fall, so wie du es
vorher gesagt hast. Wenig Zucker, das bleibt uns sozusagen übrig und ist ein Vorteil, ein echter, weil sehr stark homofermentativ vergorene Silagen senken den pH-Wert sehr schnell ab. Also da haben wir eine tolle Säuerungsgeschwindigkeit. Am Ende des Tages haben wir einen höheren Futterwert, weil uns die nicht vergorenen Zucker übrig bleiben und die fördern die Futteraufnahme.
Die heterofermentativen, also die mehrere Produkte produzieren, könnte man jetzt sagen, wollen wir vielleicht gar nicht, weil dann habe ich mehr Restzucker, aber in dem Fall, was tun die heterofermentativen einmal prinzipiell?
Die Heterofermenter, die können zum Teil andere Zucker, ja, wir haben ja nicht nur so eine Art Würfelzucker, muss man sich jetzt vorstellen, Glucose in einem Gras drinnen, sondern viele andere Zuckerverbindungen, die unterschiedlich verfügbar sind für Mikroorganismen. Diese Heterofermenter, die können verschiedene Zucker auch für ihre Vermehrung verwenden und produzieren daraus zum Teil auch Essigsäure, auch Stoffe wie 1,2-Propandiol, das ist ein sehr energiehältiges Molekül, man kennt es als Propylenglykol, zum Teil wird sogar Alkohol, also Ethanol produziert. Uns interessiert bei den Heterofermentern insbesondere ihre Fähigkeit, die Essigsäure zu produzieren, als stabilisierendes Element in einer Silage.
Jetzt hast du schon sehr etwas Wichtiges gesagt. Es geht ja nicht nur darum, schnell den pH-Wert abzusenken, sondern es geht ja auch darum, dass die Silage, wenn ich sie öffne, danach und auf den Futtertisch bringe, wo einmische, möglichst stabil bleibt. Und da spielt, und vorher hast du auch gesagt, wenn ich homofermentative Milchsäurebakterien einsetze, bleibt viel Restzucker über.
Ja.
Und der ist natürlich ein gefundenes Fressen für Nacherwärmung und Fehlgärungen im Silo oder bei der Lagerung, oder?
Ja. Fehlgärungen nach der Öffnung der Silage, das glaubt man gar nicht, dass sowas stattfinden kann. Es gibt es auch, dass im späteren, in der Fütterungsphase auch noch Buttersäure sogar entsteht. Das gibt es auch, ist aber nicht so typisch. Wir haben eher das Problem des Verderbs, wie du das schon gesagt hast. Wenn wir keine stabilisierende Essigsäure drinnen finden, nutzen Hefen.
Ah, jetzt sind wir bei den Hefen angekommen.
Schimmelpilze, die Luft, die sie zum Leben brauchen, gemeinsam natürlich mit den Bedingungen, die an der Silage herrschen. Wenn hier die Verdichtung zum Beispiel auch nicht optimal ist oder die Vortriebssituation, der Vorschub pro Woche, dann kann eben die Luft einsickern in die Silage und den gedeckten Tisch mit dem Zucker nutzen, um sich zu vermehren. Mhm. Du hast die Erwärmung angesprochen. Da entsteht tatsächlich, wie, man kann sich das wie in einem Komposthaufen fast vorstellen, wenn da so eine starke Vermehrung und ein Verbrauch von Energieressourcen da ist, kommt es zu einer Erwärmung, die spürbar ist und die deutlich über 25 Grad in der Regel dann hinaufgehen kann.
Okay. Und wie wirkt in dem Zusammenhang die Essigsäure bei den Heterofermentativen?
Die Essigsäure ist wie ein trojanisches Pferd.
Was ist in dem Zusammenhang das trojanische Pferd? Oder wie ist das, verstehe
man ich muss sich, nicht? Man muss sich das so vorstellen. Die Wirkung der Essigsäure hängt von ihrem Grad der Dissoziierung ab. Das wird ein chemischer Prozess. Mhm. Und zwar, wenn ein gewisser pH-Wert erreicht wird, je tiefer, umso besser, weil tiefe pH-Werte haben die Eigenschaft, dass viel Essigsäure undissoziiert ist.
Also nicht zerlegt ist, vorhanden ist,
als Säure wirksam ist. Kann man sich prinzipiell simpel so vorstellen. Und diese undissoziierte Essigsäure, die geht wie im alten Troja sozusagen durch das Stadttor, durch die Membran der Bakterien, die wir nicht haben wollen, hinein, mhm, und schädigt dann das Zellinnere. Mhm. Mhm. Und das Bakterium erkennt das gar nicht, was los ist. Ja? Mhm. Das wird zerstört, und ist die Essigsäure aber dissoziiert, dann erkennen die Bakterien von außen, du kommst nicht hinein und hast gegen Hefen und Schimmelpilze nicht diese schöne Wirkung.
Okay.
Deswegen wünschen wir uns eine undissoziierte Essigsäure. Also das heißt, wir brauchen auch einen relativ tiefen pH trotzdem, damit unsere Menge an Essigsäure gut zur Geltung kommt. Und da haben wir dann eine stabile Silage, die nicht gleich warm wird, wenn sie einen Tag am Futtertisch liegt.
Wenn ich das so höre, dann würde ich daraus schließen, dass der Zusatz von homofermentativen Milchsäurebakterien mit Risiko behaftet ist oder nur dann funktioniert, wenn alles perfekt ist.
Ja, da brauchen wir wirklich zwei Strategien in Österreich. Also wir haben, und ich bin gemeinsam mit den Fütterungsreferenten der Landwirtschaftskammern ja schon seit vielen Jahren, du warst ja der Zünder 2003 mit den LK-Silage-Projekten. Seit über 20 Jahren arbeiten wir daran, die Situation in der Praxis zu beleuchten, auch Erkenntnisse weiterzugeben, wie wir besser werden. Mhm. Nach wie vor haben wir zu viel Buttersäure in den Silagen, also 2/3 der Betriebe kämpfen da, muss man ganz ehrlich sagen. Und da wären die Homofermenter eine Lösung. Okay. Weil die Gärungsbeschleunigung, wir sehen das an zugesetzten homofermentativen Milchsäurebakterien, die sind in der Lage, den Buttersäuregehalt in den Silagen um 50% zu senken, im Durchschnitt. Mhm. Mhm. Nicht jeder Einsatz ist von Erfolg gekrönt, da können wir auch darauf zu sprechen kommen. Aber grundsätzlich sehen wir eine Wirkung. Und das Schöne ist, den Gärverlauf können wir mit den Homofermentern beschleunigen. Das wollen wir. Mhm. Mit den Heterofermentern verfolgen wir eine andere Strategie. Da geht es um Stabilisierung.
Okay. Jetzt ist es ja so, im Leben ist es meistens so, dass Vielfalt, Diversität, Biodiversität Vorteile bringt.
Ja.
Es Systeme stabilisiert. Und das Gleiche könnte ich ja jetzt auch hier sagen. Dann mische ich halt Homo- und Heterofermentative Milchsäurebakterien zusammen und gebe die als Zusatz möglicherweise zur Silage dazu.
Ja, ich finde die Strategie prinzipiell gut, weil wir wissen einfach nicht den natürlichen Besatz an Milchsäurebakterien. Das kann durch Klimawandel beeinflusst sein, Trockenheiten, aber auch starke Regenereignisse, das schwemmt dir vielleicht die Milchsäurebakterien von den Pflanzen runter, du hast kaum was drauf. Wie soll da auch unter bestem Management was passieren an guter Milchsäuregärung, wenn du keine Milchsäurebakterien hast? Das heißt, wenn wir die draufsetzen, ein Futter beimpfen durch Siliermittel, zugekaufte, dann haben wir da eine Möglichkeit, wie die Weinbauern das auch machen, mit zugesetzten Reinzuchthäfen, dass wir den Gärungsprozess besser steuern können. Wir dürfen uns aber nicht einbilden, dass wir hier die Meister sind. Ja, es ist schon noch sehr viel an Bedingungen, die da mitspielen, wo wir nur Beifahrer sind am Geschehen. Ja, das ist eher komplex. Dennoch bringt uns eine Zugabe von Milchsäurebakterien eine gewisse Beeinflussung.
Okay, also es gibt ja auch Betriebe, die ohne Siliermittel sehr, sehr gute Silage zusammenbringen. Ja. Das muss man mal sagen. Es gibt Betriebe, die unter schwierigen Bedingungen ernten müssen. Du hast gesagt, es war eine Trockenheit oder möglicherweise Bakterien sind abgeregnet worden. Dann kann ich die Milchsäurezusatz empfehlen, sofern ich sauber arbeite, oder?
Richtig. Wir haben Einsatzbedingungen, so kann man sich es eigentlich vorstellen, die für Milchsäurebakterien ungünstig sind. Also wir können von Einsatzgrenzen sprechen, wo die einfach nicht gut wirken. Mhm. Das wäre zum Beispiel, wenn es sehr kalt ist.
Okay.
Also unter Temperaturen der biologischen Aktivität, so bei 5 Grad, das ist schon fast wie ein Kühlschrank, da tun die nichts mehr, das bringt da nichts. Das wäre für Herbstsilierung. Mhm. Also im Oktober brauche ich keine Milchsäurebakterien mehr hinzufügen. Das bringt nichts. Mhm. Wenn es sehr heiß ist, muss ich auch etwas andere Strategien forcieren, eher in den chemischen Bereich hineingehen beim Siliermittel, weil da ist die Wirkung auch nicht sicher. Mhm. Haben wir, das haben wir schon erwähnt, sehr schmutzige Bedingungen, wo die Konkurrenz von den Gärschädlingen sehr stark ist, wird es auch problematisch. Mhm. Genauso haben wir Schwierigkeiten bei manchen speziellen Futtermitteln, die wir silieren wollen, wie Luzerne oder reinen Rotklee.
Bufferkapazität?
Hohe Bufferkapazität, also braucht man viel Säure. Mhm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir viel Mineralstoffe drinnen, die uns das Leben erschweren. Und leider ist in den Leguminosen auch weniger Zucker drinnen. Mhm. Das heißt, wenn man hier schon die Bedingungen sieht, wo die Grenzen sind, muss man sagen, passen die Milchsäurebakterien oder nicht? Mhm. Also ich habe sozusagen in der Entscheidungsfindung, was setze ich ein, schon Bedingungen, die muss ich berücksichtigen. Also ich brauche ein Fachwissen im Endeffekt. Mhm.
Wenn ich jetzt als Betrieb über Jahre hinweg immer wieder Nacherwärmungsrisiko hatte, dann spricht es dafür, auf Heterofermentative zu setzen, oder?
Absolut, absolut.
Wenn ich häufig Buttersäureprobleme hatte oder habe, dann spricht es dafür, insgesamt in der Silagebereitung vielleicht an den Schrauben zu drehen.
Der reine Homofermenter ist hier.
Und dann der Homofermenter.
Ja, genau. Mhm.
Gibt es diese Produkte so am Markt? Oder wie? Du hast ja einen guten Überblick, was man so vorfindet. Sind es Mischungen? Sind es Homofermentative oder Heterofermentative getrennt? Wie ist es?
Es hat in der Anfangsphase der Produkte eher diese homofermentative Schiene gegeben. Allerdings waren die Produkte hier wahrscheinlich noch nicht so entwickelt, wie wir es heutzutage haben. Deswegen finden wir heute weniger Produkte auf reiner Homofermenter-Ebene, sondern mehr auf Mischung zwischen Homo und Hetero oder reine Heterofermenter.
Okay.
Aber es gibt von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, von der DLG, auch die Möglichkeit, Produkte zu prüfen. Aktuell gibt es ein geprüftes Produkt mit der Wirkungsrichtung 5 gegen die Vermehrung von Clostridien auf Basis eines heterofermentativen Milchsäurebakterienprinzips.
Okay.
Also das ist jetzt nicht so stark verbreitet. Wir bräuchten da prinzipiell mehr Produkte, um hier auswählen zu können. Haben wir nicht, deswegen müssen wir uns halt auf diese eine Schiene einlassen. Und dieses Produkt...
Was ist diese eine Schiene?
Eben den Gärverlauf zu verbessern und die Clostridien durch die schnelle Säuerung an der Vermehrung zu hindern. Mhm. Ja. Mhm. Das wäre so die Idee, der Gedanke, der auch in vielen Fällen tatsächlich funktioniert.
Okay. Also wenn ich das so höre, dann ist dort die Entwicklung noch nicht abgeschlossen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, also kann man sagen. Es ist ja erstaunlich, dass auch immer wieder neue kleine Abarten in den Stämmen entdeckt werden. Mhm. Das ist ja wie, wenn man auf die Suche geht und der Mikrokosmos, der ist ja unsichtbar, man findet vielleicht in anderen Ländern, in anderen Kontinenten neue Stämme von Lactobacillen, die plötzlich da sind, die Eigenschaften haben, die sehr nützlich sind für uns. Mhm. Deswegen wird das Portfolio an Milchsäurebakterien alle 10 Jahre wieder etwas erweitert. Und das ist ja schön, wenn wir hier Optionen haben für passende Produkte, die nicht gentechnisch verändert sind. Das sind dann natürlich vorkommende Stämme.
Wo stoßen Milchsäurebakterien oder Zusätze an ihre Grenzen? Und wie muss ich es überhaupt zusetzen? Auf was muss ich da aufpassen?
Vielleicht die Grenzen, die haben wir vorher schon etwas besprochen. Wenn wir tatsächlich auch wenig Zucker zur Verfügung haben, der verkehrbar ist, dann wird's natürlich, kommst du in einen kritischen Bereich hinein. Und wenn das nicht gelingt, dass die Startbedingungen so sind, dass sich die vermehren können und pH-Wert absenken, kann es passieren, dass Konkurrenz auftritt und dass das Ganze ins Negative kippt. Mhm. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Also alle Bedingungen, die so in den Grenzlagen sind, sehr schwer silierbar oder extrem leicht silierbar, haben wir bei den Homofermentern schon gehört, auf der einen Seite in den nassen Verhältnissen, aber auch in den sehr trockenen Verhältnissen. Da sind die Grenzen. Also sind wir im ganz nassen Bereich mit weniger als 25% Trockenmasse kaum angewirkt.
Schwierig.
Finger weg.
Sehr trocken.
Da braucht's dann tatsächlich auch chemisch wirksame Stoffe.
Von was reden wir da?
Säuren zum Beispiel. Mhm. Die sind auch in der Lage, zack, den pH-Wert nach der richtig dosierten und gut verteilten Anwendung sofort zu senken und Gärungsschädlinge auszuschalten. Bei der Stabilisierung gibt es auch spezielle Säuren. Ich denke hier an eine Sorbinsäure zum Beispiel oder eine Benzoesäure. Sind aber nicht für alle Betriebe zugelassen, sondern Bio nicht. Mhm. Da muss man sagen, das sind konventionelle Produkte, die man aber sehr gut einsetzen kann für ihren Zweck, in dem Fall der Stabilisierung, im höheren Druckmassebereich. Mhm. Da wirken einfach, weil zu wenig Wasser dann schon zur Verfügung steht, auch die Milchsäurebakterien nicht mehr gut. Wir kennen das ja von dem Gärheu oder Heulage. Mhm. Alles, was über 50% Druckmasse ist, wird schon schwierig.
Okay. Aber welche Rolle spielt Dosierung, Verteilung des
Sinus? Entscheidend. Man muss sich vorstellen, die Milchsäurebakterien, die können sich nicht bewegen. Das sind so Stäbchenbakterien. Wo sie hinkommen, da sitzen sie, da liegen sie und warten auf dem, dass hier Zucker ankommt, den sie nutzen können. Mhm. Die Clostridien haben Geißelschwänzchen, die können sich bewegen zu ihrer Nahrungsquelle hin, die haben einen Vorteil. Mhm. Also wir brauchen deswegen eine gute Verteilung, ein gutes Dosiersystem mit Dosierungsautomaten, günstigerweise in flüssiger Form ausgebracht. Also die gefriergetrockneten Milchsäurebakterien gibt man in ein leicht warmes Wasser, das soll aber nicht mehr als 25 Grad haben, hinein, löst es auf, lasst es kurze Zeit stehen, damit sich diese schon vielleicht ein bisschen vorvermehren in dem Substrat, in dem Wasser. Und dann spritzt man es ganz fein aus. Mhm. In einem Häcksler funktioniert das natürlich am besten.
Okay.
Bei Ladewagen und Ballenpressen gibt es auch entsprechende Düsen, die man einsetzen kann, um das Futter in den Futterstrom hinein richtig zu dosieren.
So, mit der Gießkanne am Fahrsilo drüber zu gehen, ist das eine Variante oder sagst du eher bitte zu ungenau?
Wir haben ja das in den Silageprojekten untersucht und der Erfolg der händischen Dosierung, wer das beherrscht, ja, wer das wirklich kann und vorher sich genau ausrechnet, was er braucht, hat doch einen Siloverteiler vielleicht dabei, der das durchmischt, kann das funktionieren. Wir raten aber eher davon ab, sondern die Beigabe wirklich bei der Futterernte mit dem Häcksler oder mit den Erntemaschinen durchzuführen, dann hat man diese Durchmischung und die richtige Dosierung. Das ist entscheidend.
Wo bekommt die Bäuerin, der Bauer Informationen, welche Produkte es am Markt gibt, ob die jetzt eher Richtung homofermentativ oder heterofermentativ unterwegs sind? Wo kann man sich da informieren?
Es gibt klarerweise von den Herstellern, die solche Produkte vertreiben, interne Informationen, die auch auf den diversen Informationsebenen, egal ob das jetzt im Printbereich oder im Homepage-Bereich ist, kann man sich die Informationen holen. Neutrale, objektive Informationen, vielleicht sogar mit Testberichten, gibt es dann von Untersuchungseinrichtungen. Habile Pharaon bei Gumpenstein zählt da natürlich dazu, die österreichische Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Viehwirtschaft. Mhm. Auf der Homepage gibt es eine Produktliste, die den österreichischen Markt widerspiegelt und geprüfte Produkte, die ein DLG-Qualitätssiegel dann erhalten, Nachweis für Wirkung, findet man auf der DLG-Homepage.
Wir können bei unserem Podcast diese Links dazugeben, sodass man sie dann praktisch dort immer aktuell nachschauen kann, oder?
Ja.
Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, was sind deine drei wichtigsten Empfehlungen, die du uns mitgeben möchtest, wenn es um das Thema Grassilage und Grassilagequalität geht, Silierzusätze verwenden und so weiter?
Ja, da kommen wir eigentlich wieder auf den Einstieg zurück. Wir wollen den hohen Futterwert, die hohe Silagequalität, die gute Stabilität erreichen, damit wir Top-Futtermittel haben für unsere Nutztiere, für unsere Wiederkäuer. Und das braucht wirklich ein ganzes Portfolio von Maßnahmen. Man könnte sagen, kurz zusammengefasst als gute fachliche Praxis. Mhm. Alle Empfehlungen, die durch Erfahrungen gesammelt vorliegen, die uns unterstützen im Besserwerden, sind anzuwenden.
Also vom Düngen über den Pflanzenbestand, genau, über die Erntetechnik,
die Konservierungstechnik,
die Lagerung.
Aber auch, wenn das Silo dann geöffnet ist, die richtige Futterentnahme, die richtige Mengensteuerung bei der Entnahme bis hin zur Vorlage beim Tier. Also immer frisches Futter vorlegen, hast du natürlich auch gute Karten, dass das Tier das gut und schmackhaft findet, das Futter, und viel frisst und sich wohlfühlt, gesund ist und viel leistet. Das ist wichtig, aber wir brauchen neben der guten fachlichen Praxis auch die Kontrolle. Mhm. Das Silo-Controlling sozusagen ist wichtig, um uns bewusst zu werden, haben wir hier Defizite? Wo sind die Defizite?
Wie kann ich es kontrollieren? Ja. Indem ich einmal die Sinnesprüfung selber mache? Oder?
Am täglichen Füttern einfach die Sensoren ausfahren, offen halten. Man hat ja Augen, man hat die Nase und Auffälligkeiten, dass hier farbliche Veränderungen stattfinden, du hast es ja vorhin auch angesprochen, oder geruchliche. Mhm. Ja? Oder man sieht, das Futter wird warm, da passt was nicht. Wenn im Stall zu beobachten ist, dass die Tiere irgendwo mehr Futterreste haben, das wenig schmackhaft finden und nicht fressen, Futterreste sich vermehren, das sind Hinweise, dass mit der Silage etwas nicht passt.
Oft ist man ein bisschen betriebsblind, oder? Man riecht den stark riechenden Silo natürlich vielleicht gar nicht mehr.
Das ist ja immer bei sensorischen Schulungen das Schöne, auch mit jungen, auszubildenden Schülern, wenn man sie fragt, was riechst du jetzt an der Grassilage? Wie riecht die? Mhm. Ja, nach Silage halt. Ja. Also der allgemeine Eindruck ist die eine Sache, aber bestimmte Fehler zu spezifizieren, Essigsäure zu riechen, Buttersäure zu riechen, Ammoniak zu riechen, das sind halt dann schon fortgeschrittene Erfahrungen mit den eigenen Sensoren, die es aber braucht.
Dazu kann man zum Beispiel zu dir in einen Kurs kommen oder auch in der Arbeitskreisberatung wird das ja gemacht.
Ja, genau.
Da geht es auch darum, da riecht man auch die Silage von anderen Betrieben,
ja,
und dann schult man sich selbst und hat ein Benchmark sozusagen.
Richtig, die sensorische Befundung ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Und dann gibt es die chemische, oder?
Dann geht es in den Bereich hinein, wo es natürlich darum geht, auch die chemische Befundung für exaktere Bewertungen herzunehmen. Man nutzt es für Rationsberechnungen klarerweise auch. Mhm. Aber du kannst den Defizit, den Fehler dann wirklich punktgenau erkennen, wo ist der Hund begraben sozusagen. Ja? Mhm. Und das herauszufinden ist ja wertvoll, mhm, weil wir erkennen dann Die Fehler, da muss man sagen, das erfordert auch Selbstkritik. Mhm. Ist nicht für alle leicht zu verdauen, so eine Selbstkritik, wenn man sich eingestehen muss, da gibt es Fehler. Aber man muss das transformieren, das sind ja Chancen, man hat Potenziale. Dort anzusetzen, wo die Fehler sind, mit Maßnahmen, die effektiv die Qualität verbessern. Gut. Und dann sind wir am Ende des Tages alle happy, wenn es von der pflanzlichen Ebene bis zur tierischen Ebene gut dahinläuft und funktioniert.
Und das ist ja dann auch die Basis für gute Leistungen der Tiere und auch für eine gute Produktqualität. Das darf man ja auch nicht vergessen, oder?
Genau. Also der Konsument profitiert letzten Endes ja natürlich auch davon, wenn die ganze Kaskade am Betrieb perfekt läuft und wirtschaftlich sollte es auch gut funktionieren, wenn die Verluste nicht vorhanden sind.
Gut, Reinhard, wir haben heute profitiert von deinem Wissen. Ich denke, es ist sehr vieles gesagt worden, worüber man nachdenken kann, wo man auch etwas nachlesen kann. Finden wir dann auf der Homepage oder bei unserem Podcast mit dabei. Ich danke dir vielmals. Ich wünsche dir alles Gute für deine weitere Arbeit.
Dankeschön.
Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zusehen. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann teilen Sie ihn bitte gerne. Wir freuen uns über viele Zuhörende. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumwerk Duffenstein.